Liebe Geschwister, einen wunderschönen guten Morgen. Zu diesem Ostersabbat möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen. Und ich habe heute ein interessantes Thema mitgebracht. Interessant auf jeden Fall für mich, als ich es vorbereitet habe, weil dieses Thema einige Fragen bei mir aufgeworfen hat, die mich immer wieder interessieren und immer wieder beschäftigen. Ich möchte heute Morgen mit euch über das Thema Tod und Zweifel sprechen. Und am Anfang, wenn man das sagt, ja, jetzt möchte ich reden über den Tod und über Zweifel, die Kinnlade geht runter. Alle werden eine Etage kleiner und alles wird sehr, sehr pessimistisch, sehr traurig. Ich habe mir gedacht, ich möchte mit etwas anfangen, was euch zumindest vermutlich schmunzeln lässt. Das Department of Social Services in Greenville County, South Carolina, in Amerika, schickte folgenden Brief. Ihre Lebensmittelcoupons werden mit sofortiger Wirkung gestoppt, da wir die Nachricht erhalten haben, dass Sie verstorben sind. Gott segne Sie. Sie können sich erneut bewerben, wenn sich Ihre Umstände ändern. Das ist kein Witz. Der Brief gab es wirklich. Die Frage ist, können sich die Umstände eines Toten ändern? Ich bin in einem Land aufgewachsen, in einer kleinen Stadt in Bulgarien, wo direkt gegenüber von unserem Küchenfenster der Friedhof war. Und als braves Adventistenkind hatten wir keinen Fernseher zu Hause, bis ich 10 Jahre alt wurde oder 11. Und da könnt ihr euch mal vorstellen, mit welcher Neugier ich jedes Mal, wenn draußen eine Beerdigung stattgefunden hat, ich da am Küchenfenster stand und alles mir ganz genau beobachtet habe. Das war viel spannender als alle Filme, die ich später persönlich gesehen habe. Ich habe die Leute beobachtet. Das sind kommunistische Beerdigungen gewesen. Das sind keine Beerdigungen, die ihr hier in Westeuropa im christlichen Abendland kennt. Und das ist schon ein Unterschied, ob man im Kommunismus jemanden beerdigt oder im Katholizismus. Der Unterschied ist groß. Unabhängig von dem, was man hält von einer katholischen Beerdigung, ich kann euch sagen, sie ist 100-mal besser als eine kommunistische. Weil bei der katholischen Beerdigung gibt es immerhin ein bisschen Hoffnung und Jesus und hoffentlich Auferstehung. Im Kommunismus gibt es sowas nicht. Es gibt große Reden über die Vergangenheit des Mannes oder der Frau. Als Kind konnte ich das nicht verstehen, was sie da alles erzählen. Aber eins war mir klar, bei aller Liebe zu dem, was ich in der Kindersabbatschule über Jesus Christus und über die Auferstehung gehört habe, ich wusste, diese Leute bleiben unter der Erde. Als Kinder haben wir dort im Friedhof gespielt, Versteck, und wir hatten keine Scheu und geschweige denn ein bisschen Pietät, mal von Grab zu Grab rüber zu hüpfen. Wir wussten, es passiert nichts. Und wir konnten nicht verstehen, warum die alten Leute ängstlicher waren als wir selbst als Kinder. Uns war klar, dort haben wir die ultimative Ruhe. Im Nachbarnebenhof, da kann der eine oder andere Nachbar sich beschweren, dass wir zu laut sind. Aber im Friedhof, wenn man im Friedhof Versteck spielt, da meldet sich keiner, das wussten wir. Und diese zwei Erfahrungen, die ich als Kind gemacht habe, einmal in der Kindersabbatschule mit der Auferstehung Jesu Christi auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Friedhof als Spielwiese, die haben mich sehr verwirrt. Ich wusste, es gibt eine Auferstehung. Irgendwann da später, wenn Jesus Christus wiederkommt. Aber welche Bedeutung diese Auferstehung hat? Als Kind macht man sich auch darüber keine tiefen Gedanken. Und dann bin ich immer wieder zu meinen Großeltern, väterlicherseits. Und als mein Vater, meine Mutter und ich da bei den Großeltern gewesen sind, mein Vater hat immer wieder das Gespräch angefangen mit der Frage, wie geht es den Nachbarn und wer ist neulich gestorben? Und das habe ich mir als Kind immer wieder angehört. Der und der ist gestorben, der andere war krank, der wird bald sterben. Und da konnte ich nicht verstehen, warum reden die Leute permanent von irgendwelchen Menschen, die entweder gestorben sind oder sterben werden. Was für mich witzig war als Kind, ist, dass alle diese Personen einen Beinamen hatten. Alle, in dem ganzen Dorf, 5000 Leute, jeder hatte einen Beinamen. Da war Martin die Feuerwehr. Und ich konnte nicht verstehen, warum man diesen Martin die Feuerwehr nannte. Natürlich, weil er bei der Feuerwehr gearbeitet hat. Und da war Johannes der Esel. Er wurde so genannt, von klein auf, bis er starb, weil er wie ein Esel so hartnäckig war. Und als ich die Geschichte von dem Tod Jesu Christi und seiner Auferstehung, begegnen mir interessante Persönlichkeiten und auch einer von denen, den wir alle kennen, der hat auch einen Beinamen, eigentlich zwei. Er wurde Thomas, der Zwilling, genannt, weil er anscheinend einen Zwillingsbruder hatte. Aber wir kennen ihn bis heute, 2000 Jahre nach seinem Tod, als Thomas, der Zweifler. Und das ist das Traurige dabei, wenn du irgendwann einen Namen, Beinamen bekommst, den kriegst du nicht mehr los. Wenn dich, zumindest in Osteuropa war das so, wenn die Leute dich irgendwann mit einem Beinamen tituliert haben, dann bist du dein ganzes Leben lang Martin die Feuerwehr oder Johannes der Esel oder Thomas der Zweifler. Ich möchte mit euch Johannes Kapitel 20, die Verse 20 bis 31 lesen, damit wir zumindest den gleichen biblischen Text, die gleiche biblische Textgrundlage haben. Und dann möchte ich mit euch über Thomas, der Zweifler, heute Morgen sprechen. Ich lese nach der Luther-Übersetzung Thomas, Johannes Kapitel 20, die Verse 24 bis 31. Thomas, aber der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Und da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel male, sehe, und meinen Fingern in die Nägel male lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Und danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Sprich Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr, und jetzt ist die Frage, wer sind diese ihr, ja, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das ist ein Text. Das ist ein Text mit Sprengkraft, mit Potenzial. Ein Text, über den wir uns lang unterhalten werden. Nur mein Thema heute Morgen ist Zweifel. Wie ist es mit dem menschlichen Zweifel? Und was lerne ich aus dieser Geschichte, wenn ich an mich denke und an meine Fragen und an meinen Zweifel? Thomas, der Zwilling genannt wurde, bekannt aber als Thomas der Zweifler. Ich habe mir die Frage gestellt, als ich den Text gelesen habe, dürfen wir über eine Person urteilen anhand einer singulären, bestimmten Episode seines Lebens? Ist das legitim? Ist das fair? Auch wenn die beste Episode ist? Auch wenn die schlimmste Episode ist? Ich frage mich, wie beurteilt Gott mein Leben? Wenn er die Episoden meines Lebens, als ich 16, 17 oder 18 war, in Betracht zieht, oder andere Episoden später als Student oder jetzt als Vater, wo ich manchmal die Geduld mit meinen Kindern verliere. Gibt es eine Episode, die als Maßstab angesehen werden kann, um zu sagen, so ist dieser Mensch. Im Prinzip, wir haben das mit Thomas gemacht. Jedes Mal, wenn wir über Thomas, den Zweifler, reden, meinen wir im Grunde genommen diese Geschichte. Nur, das sind nicht alle Geschichten, die Johannes über Thomas erzählt hat. Es gibt auch einige andere. Diejenigen, die sich die Texte aufschreiben, im Johannes, Kapitel 11, Vers 16, wird auch eine Begebenheit beschrieben, wo alle anderen Jünger Angst hatten, mit Jesus nach Jerusalem zu gehen. Und Jesus hat sie vorgewarnt, es wird nicht einfach sein. Es erwarten mich schwierige Probleme. Ja. Schwierige Zeiten stehen mir bevor. Und lest den Text. Wer ist derjenige, der sagt, hey Jungs, lass uns aufstehen, wir gehen mit ihm, ist Jesus gemeint, und wenn es nötig ist, wir sterben mit ihm. Sind das die Worte eines Zweiflers? Es ist genau der gleiche Thomas. Er ist derjenige, der alle anderen Mut macht. Er ist derjenige, der wirklich, wirklich bereit war, für Jesus Christus zu sterben. Das war nicht die große Klappe von Petrus. Das war Thomas, der wenig geredet hat, aber als er was gesagt hat, das saß. Wie ist es mit dem Zweifel? Wahrscheinlich wäre es interessant, jetzt schnell eine Umfrage durchzuführen mit einer einzigen Frage. Sind Zweifel gut oder schlecht? Ich weiß nicht, was ihr darüber nachdenkt. Was ihr darüber denkt. Christian, was sagst du? Sind Zweifel gut oder schlecht?
Ohne Zweifel keine Philosophie.
Ohne Zweifel keine Philosophie. Okay.
Methodischer Zweifel.
Ja.
Also gut, eigentlich.
Ja, genau. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere von euch würde sagen, ja, je nachdem, in welcher Situation man ist. Es gibt gesunden Zweifel, es gibt ungesunden Zweifel. Bevor wir über Thomas sprechen und über die Bedeutung seiner Geschichte für uns, möchte ich einige Gedanken vorab über das Thema Zweifel mit euch besprechen. Erstens, die Bibel zeigt auf eine eindeutige Art und Weise, dass Zweifel normal sind. Als Gott zu Abraham gekommen ist und Sarah und ihnen bekannt gegeben hat, in einem Jahr werdet ihr ein Kind kriegen, ja, so gläubig waren sie nicht. Sie haben großen Zweifel. So groß, dass sie gelacht haben. Im Psalm 73 schreibt Asaf: Lieber Herr, warum sind diejenigen, die permanent schlechte Entscheidungen im Leben treffen und ungerecht sich verhalten. Warum haben sie mehr Erfolg als die Gerechten? Zweifel an einem gerechten Gott. Die spannendste Geschichte ist wahrscheinlich die von Johannes der Täufer. Er sitzt im Gefängnis und stellt die Frage an seine Jünger: Hey, habe ich den Richtigen getauft im Jordan? Ist das wirklich der Messias oder ist er nicht? Zweifel plagen ihn kurz vor seinem Tod. Er schickt seine Jünger zu Jesus und Jesus sagt nicht, sagt dem Johannes, ich bin der Messias, sondern die Antwort lautet, erzählt Johannes alles, was ihr gesehen habt. Teilt mit ihm eure Erfahrungen, die ihr mit mir gemacht habt. Zweifel sind normal. In der Bibel kommen Zweifel oft vor. Zweifel sind aber auch unterschiedlich. Es gibt in 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 19 ein Zweifel, wird eine Art Zweifel beschrieben, die zu Ungehorsam, Rebellion und Widerstand führt. Das ist ein Zweifel gegen das eigene Gewissen. Ich weiß, was richtig ist, aber trotzdem zweifle ich es an und ich entscheide mich dagegen. Zweifel kann auch Produkt einer kritischen Bemerkung, die ich von außen bekommen habe und die mich zutiefst verunsichert hat. Das habe ich als Kind, als Schüler, als Teenager, später im Gymnasium und auch in der Schule davor immer wieder erlebt, als es um die Existenz Gottes ging oder um die Evolutionstheorie oder um alle diese schwierigen Themen. Was, du glaubst an Gott? Das ist dumm. Es ist nicht einfach, allein zu stehen vor einer Klasse, wo jemand dich öffentlich kritisiert. Zweifel und Unsicherheit können auch aufgrund von Lebensumständen in uns aufkeimen. Als Pastoren haben wir immer wieder mit Sterbehilfe zu tun und es ist ganz, ganz schwierig, wenn wir mit Menschen reden, mit jungen Leuten, die erkrankt sind, die sterben müssen, oder wenn man eine Familie begleitet, dessen Kind gestorben ist. Solche Erfahrungen, solche Lebenserfahrungen können Menschen aus der Bahn werfen, sagen wir. Menschen wissen auf einmal nicht mehr, was ist gerecht, was ist ungerecht, was ist richtig, was ist falsch. Gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott? Schließlich ist aber der Zweifel auch eine Chance. Eine Möglichkeit, über meine eigenen Grenzen hinauszuwachsen. Was habe ich persönlich aus dieser Geschichte im Johannes 20 gelernt? Erstens, wenn du Zweifel hast, wenn du unsicher bist, gib es zu. Gib deine Zweifel zu. Versteck sie nicht. Versuch sie nicht zu überspielen. Ein Gedanke sagt, ehrlicher Zweifel ist besser als unehrlicher Glaube. Ich kann es nochmal vorlesen. Ehrlicher Zweifel ist besser als unehrlicher Glaube. Thomas war ein ehrlicher Mensch. Er hat gesagt, ich habe meine Fragen. Es kann sein, dass ihr ihn gesehen habt. Es kann sein, dass ihr ihn erlebt habt. Eure Erfahrung möchte ich nicht in Abrede stellen, nur eure Erfahrung ist nicht meine Erfahrung. Ich muss mit meinem eigenen Herzen, mit meinen eigenen Gedanken, mit meiner eigenen Überzeugung an diesen Jesus Christus glauben. Es soll mein Glaube sein und nicht euer Glaube. Und schließlich hat er auch nicht gesagt, kurz bevor er starb, dass nach seinem Tod falsche Jesuse kommen werden. Hat er uns nicht vorgewarnt, dass wir getäuscht werden? Seid ihr euch sicher, dass ihr den wahren Christus erlebt habt? Wahrscheinlich viele Fragen haben Thomas in dieser Stunde bedrängt. Eins macht mich aber sehr, eins spricht mich sehr positiv an. Er ist ein Mann, der seine Zweifel nicht hinterm Berg versteckt. Er äußert sie. Und er sagt, ich habe ein Problem. Ich habe Schwierigkeiten zu glauben. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt. Ich weiß nicht, ob ihr selber in solche Situationen gekommen seid. Wenn es schwierig ist zu glauben, wenn es nicht einfach ist zu vertrauen, wenn die Leute um dich herum hundertprozentig überzeugt sind von einer Sache, du bist aber innerlich unsicher. Es gibt eine sehr, sehr schöne Stelle, die ich gefunden habe im Kontext dieses Themas, und diese Stelle befindet sich im kleinen Buch Juda. Das Buch Juda ist das vorletzte Buch in der Lutherbibel, direkt vor dem Buch Offenbarung. Und dann im ersten Kapitel, Judas hat nur ein Kapitel, Vers 22 steht etwas, was mich innerlich sehr stark berührt hat. Judas schreibt: und zeigt Erbarmen denen, die zweifeln. Seid barmherzig mit denjenigen, die zweifeln. Mach sie nicht fertig. Versuch sie nicht mit irgendwelchen frommen Argumenten platt zu reden. Dräng sie nicht an die Wand. Versuch sie nicht zwanghaft zu überreden von dem, was ihr glaubt. Argumente helfen in diesem Moment nicht. Das ist die Aussage von Judas. Das, was hilft, ist Barmherzigkeit, Nähe, eine Umarmung, ein verständnisvolles Lächeln, kein zynisches, kein herablassendes. Zeigt Erbarmen, seid barmherzig zu denjenigen, die zweifeln. Kennst du Leute in deinem Umfeld, die zweifeln an sich selbst, an Gott, an die Gerechtigkeit dieser Welt, in der wir leben, an eine positive Zukunft, die in einer Zeitalter der Pandemie nicht so optimistisch erscheint. Es gibt viele Gründe zu zweifeln und unsicher zu sein. Als Gemeinde, als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu Christi sind wir berufen worden, Barmherzigkeit zu zeigen, Nähe zu zeigen, die Nähe zu suchen zu solchen Menschen und ihnen auf eine emotionale Art und Weise, nicht auf eine argumentative, auf eine emotionale Art und Weise deutlich zu machen, es lohnt sich zu glauben, auch wenn es manchmal schwer ist. Das Zweite, was ich aus der Geschichte von Thomas gelernt habe, ist: zweifeln Sie an Ihren Zweifeln. Und es ist ironisch, aber wir tun genau das Gegenteil. Wir zweifeln an unseren Überzeugungen und wir glauben an unsere Zweifel. Es ist spannend. Wir zweifeln an unseren Überzeugungen, an das, was uns eigentlich Kraft und Sicherheit geben sollte. Und glauben felsenfest an Dinge, die auch wir nicht wissen, wie standhaft, stabil und sicher sie sind. Das macht keinen Sinn. Was wir tun müssen, ist unseren Überzeugungen zu glauben und an unseren Zweifeln zu zweifeln. Lest nochmal den Text in Johannes 20. Thomas sagt nicht: ich glaube nicht, dass Jesus lebt. Basta, du kannst mir nichts erzählen. Petrus, Andreas oder Philippus. So was sagt er nicht. Er sagt nämlich Folgendes: ich möchte diesen Herrn Jesus berühren. Ich möchte meine Hand in seine Wunden legen. Ich möchte einen unmittelbaren Kontakt mit ihm pflegen. Das ist der Aufschrei eines unsicheren Mannes, der aber die Herzentür seine Herzenstür immerhin ein Spalt offen lässt. Und Jesus Christus sieht diesen kleinen Spalt und öffnet die Tür des Herzens von Thomas. Als Jesus Christus zu ihm kommt, er sagt nicht, jetzt du Ungläubiger, komm, ich zeige dir alles, sondern er lädt ihn ein. Komm Thomas, berühre mich. Natürlich sagt er nach dieser Berührung, es ist besser, wenn man glaubt, ohne zu sehen und ohne zu berühren. Aber wenn das dein Bedürfnis ist, okay, ich möchte dein Bedürfnis ernst nehmen. Jesus Christus holt uns dort ab, wo wir sind. Und Jesus begegnet Thomas so, wie Thomas es erwartet. Er geht auf seine Bedürfnisse sehr liebevoll und ernst ein. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Jesus Christus ist. Aber ich weiß eins, wenn diese Beziehung rein argumentativ, rein intellektuell und rein dogmatisch ist, wird diese Beziehung nicht halten können, wenn die Zweifel sich in dein Herz einschleicht. Das, was die Geschichte von Thomas mir deutlich macht, ist, dass neben der Erkenntnis, neben dieser kognitiven Erfahrung, die wir alle gemacht haben, uns bevor getauft zu werden, indem wir Ja gesagt haben zu den 28 Glaubenspunkten und erkannt haben, was die biblische Taufe ist und der Sabbat und alle diese Dinge, dass neben dieser Erkenntnis eine andere Ebene notwendig ist. Judas beschreibt sie mit Barmherzigkeit, Johannes schildert hier eine Begegnung. Jesus Christus nimmt deine Zweifel ernst, nur er ermutigt dich auch heute. Zweifle lieber an deine Zweifeln und nicht an deine Überzeugungen. Und der dritte Gedanke, der mir ganz wichtig ist und mit dem ich die Ansprache heute Morgen abschließen möchte, ist folgender: Beginne mit dem Glauben, den du bereits hast. Es gibt eine interessante Geschichte in Markus 9, 24. Ein Vater kommt zu Jesus Christus, sein Sohn ist krank und er möchte, dass Jesus diesen Sohn heilt. Und Jesus fragt ihn, glaubst du, dass ich ihn heilen kann? Und der Vater beantwortet diese Frage auf eine sehr ehrliche Art und Weise. Ja, Herr, ich glaube, bitte hilf meinem Unglauben oder hilf meinen Zweifeln. Ja, Herr, ich glaube. Aber der Zweifel ist trotzdem da. Ich weiß nicht, wie ihr christlich sozialisiert wurdet, aber ich bin so sozialisiert worden, dass Glaube und Zweifeln zwei sich ausschließenden Größen sind. Die Realität zeigt uns aber etwas ganz anderes. Man kann glauben und trotzdem seine Unsicherheiten und Ängste haben. Mut ist nicht das Fehlen von Angst. Mut ist die Kraft, voranzugehen, obwohl du Angst hast. Es kann sein, dass in deinem Herzen, in meinem Herzen, beide Gefühle da sind. Beide Zustände vorhanden sind. Ja, du hast Glaube an Gott, aber gleichzeitig sind auch die Fragen, die noch unbeantwortet sind. Denk nicht, dass du schizophren bist. Nein, das ist ganz normal. Und vielen von uns geht es so. Thomas hatte ein bisschen Glauben in seinem Herzen. Wahrscheinlich waren seine Fragen größer und mehr als der Glaube, aber Jesus Christus blieb nicht bei den Fragen, sondern er hat diese kleine Herzenstür gesehen, die ein Spalt offen war und hat die Tür aufgemacht. Er ging rein und sagte nicht nur zu den anderen, sondern vor allem zu ihm, Friede sei mit dir. Er hat ihm nicht irgendein Spruch mitgegeben, sei gehorsam oder halte meine Gebote, Alles richtige Dinge, kein Thema. Er wusste ganz genau, was in diesem Moment Thomas braucht. Er sah diesen inneren Sturm, diesen inneren Uragan in seinem Herzen, diese Vulkan an Gefühle und sagte, hey Thomas, Friede sei mit dir. Ich bin gekommen, um dir Frieden zu schenken. Und ich bin da, weil ich möchte, dass wir uns auf eine Art und Weise begegnen, die du noch nicht erlebt hast. Thomas bekennt, dass Jesus seinen Horizont übersteigt, dass er der Herr ist und der lebendige Gott, dessen Macht und Größe über unser Begreifen hinausgeht. Ich wünsche mir an diesem Ostersabbat Teil einer Gemeinde zu sein, die für alle da ist. Für diejenigen, die glauben, ohne gesehen zu haben und sich seiner Sache gewiss sind. Aber auch für diejenigen, die ihre Fragen haben und die mit ihren Ängsten und Zweifeln immer wieder die persönliche Beziehung zu Jesus Christus suchen. Ich wünsche mir, Teil einer Gemeinde zu sein, und ich bin froh, dass diese Gemeinde diesen Wunsch entspricht, eine Gemeinde, in der man Fragen stellen kann, in der man so sein kann, wie man momentan ist und denkt. Und vor allem Teil einer Gemeinde, die Barmherzigkeit zu den Zweifelnden auslebt, sie mit Barmherzigkeit begegnet, die ihnen hilft, an ihren Zweifeln zu zweifeln und ihre Überzeugungen zu stärken. Eine Gemeinde, die nicht auf die Probleme der einzelnen Mitglieder bleibt und bei ihren Einschränkungen und Schwierigkeiten und Unsicherheiten, sondern das kleine Potenzial sieht und daran arbeitet, dass es größer wird. Wenn die Botschaft der Auferstehung Jesu Christi uns etwas heute lehrt, ist, dass der Auferstandene für dich heute da ist. Und er möchte berührt werden. Er möchte dich berühren, aber er möchte, dass du auch es wagst, deine Hand auszustrecken und ihn persönlich zu berühren. Auf diese Art und Weise wirst du etwas erleben, was kein dogmatisches Wissen oder kognitive Informationen dir mitgeben können. Weil das, was uns als Menschen ausmacht, sind unsere Erfahrungen. Und das, was uns als Christen ausmacht, sind die persönlichen Erfahrungen mit Jesus Christus. Gott segne uns alle dabei. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute vor dir stehen dürfen. Jeder hat sein Päckchen mitgebracht und an dem Ostersabbat haben wir die Möglichkeit, dieses Paket vor deine Füße hinzulegen. Ich danke dir, lieber Gott, dass du das Herzen jedes Einzelnen kennst. Und ich bitte dich, dass du unser Herz für die Berührung deines Geistes öffnest. Stärke den kleinen Glaubenssenfkorn, der da ist. Und danke für die Barmherzigkeit, mit der du jeden einzelnen von uns, zweifelnden Seelen, tagtäglich begleitest und stärkst. Segne jeden einzelnen in deinem Namen. Amen.